Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, heute mit einem Entwickler-Interview und es ist kein unbekannter Gast. Ich freue mich sehr, mal wieder mit dir sprechen zu können. Am anderen Ende der Leitung ist der wunderbare Marcel André Casasola Merkle. Schönen guten Morgen, Marcel.
Guten Morgen.
Wenn du hier bist, dann kann es nur zwei Sachen bedeuten. Entweder du hast endlich mal wieder ein neues Brettspiel entwickelt oder ein neues iOS-Spiel. Ich glaube, heute ist es Zweiteres, richtig?
Genau, es ist endlich mal wieder ein neues iOS-Spiel. Ich weiß gar nicht, das letzte hier im Podcast ist schon wahrscheinlich über 5 Jahre her.
Ja, du bist ja nicht zum ersten Mal zu Gast mit einem neuen Spiel.
Und so lange gibt's euch schon.
Ja, das stimmt. Und ich freue mich natürlich sehr, dass es ein Shadow Drop ist. Hashtag Shadow Drop. Ich liebe das ja, wenn man irgendwie auf Messen, auf E3s oder auf der Gamescom oder so unterwegs ist und dann gibt's irgendwelche Konferenzen und zack, ein Spiel, was gerade eben erst gezeigt wurde, wird dann in der Nacht noch veröffentlicht und ist sofort verfügbar. Hast du dich davon inspirieren lassen? Weil dein Spiel kam quasi wie aus dem Nichts.
Ja, also das Problem war eigentlich, dass es ganz schwer war, vorher Marketing zu machen für das Spiel, denn das ganze Ding beruht auf einer ziemlich einfachen, aber sehr leicht kopierbaren Idee. Und deswegen wollten wir nicht zu viel vorher verraten. Okay. Genau, und das ist so der Grund, warum unsere Marketingmaschine erst sehr spät angelaufen ist.
Sehr schön. Aber dann fangen wir doch ganz vorne an. Also, dein Spiel heißt Polarized und gib doch mal so einen kleinen Pitch, um was es bei Polarized geht oder was man da erwarten kann.
Ja, man kennt ja diese Adventure-Spiele, in denen man, weiß ich nicht, ein verrücktes, mysteriöses Haus erforscht und so ist es bei Polarized auch. Ich komme zum Beispiel in der einen Szene an diesem Haus an und das Erste, was ich suche, ist eine Tür. Und dann finde ich eine Tür und merke, oh Mist, die ist verschlossen und dann versuche ich die aufzumachen und suche einen Schlüssel und mache die Tür auf. Soweit so normal und soweit so gewöhnlich. Bei Polarized ist es aber halt so, dass ich die Tür wirklich suche und zwar mit meiner Handykamera. Also ich laufe in der Gegend rum und suche eine Tür und wenn ich eine Tür gefunden habe, dann kann ich die fotografieren und das Spiel erkennt dann die Tür und lässt mich im Adventure, im Handy dann sozusagen weiterspielen. Ich brauche dann einen Schlüssel und fotografiere einen echten Schlüssel und der landet dann im Spiel sozusagen als Polaroid und lässt mich dann diese Tür aufschließen. Und so funktioniert dieses Spiel eben, dass ich meine Handykamera als Controller benutze. Also keinen normalen Controller, keinen Finger, wie ich das bei den meisten iOS-Spielen mache, sondern eben die Kamera.
Was ist jetzt, wenn man das abends im Bett spielt und keinen Schlüssel, keine Tür oder keine sonstigen Gegenstände um sich hat, dann kann man es nicht spielen, oder?
Naja, es ist ein bisschen wie Pokémon Go in der Hinsicht. Klar, man kann das Glumanda von gegenüber vielleicht fangen. Bei mir wäre das halt, die Tür kann ich vielleicht gerade noch fotografieren vom Bett aus. Es gibt auch die Variante für die Super-Cheater oder Leute, die ans Bett gefesselt sind, weil sie gerade krank sind. Die können natürlich auch ihren Computer anwerfen mit Google Image Search und darüber spielen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht so Plakate produzieren sollen, wo alle Sachen und noch viel mehr drauf ist, was man dann abfotografieren kann. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Es gibt auch die Möglichkeit zu cheaten und versuchen, den Algorithmus auszutricksen und halt Sachen zu fotografieren, die so aussehen wie eine Tür, aber keine Tür sind. Also da kann man sehr, sehr kreativ werden, wenn man möchte.
Yeah. Ich habe es im Zug gespielt und bis zu einem gewissen Punkt ging das dann auch tatsächlich mit so einem Herantasten oder ein wenig Cheaten. Also so einen Baum habe ich gerade noch so erwischt in voller Fahrt aus dem Fenster heraus. Bei Kleiderhaken wurde es dann schon schwerer, aber das ging dann noch, weil die im ICE auch rumhingen. Aber bei Stromkasten habe ich dann gedacht, entweder jetzt wird es illegal und ich mache mich im Bordbistro auf die Suche nach einem Stromkasten oder ich muss halt warten, bis ich zu Hause bin. Also es war, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Pokémon Go-Feeling war dann da dabei, ja.
Also das Spiel ist so aufgebaut und es ist ganz bewusst so gewesen, dass die ersten Sachen, die man, also erstes Drittel oder erstes Viertel, was man fotografieren muss, dass das Dinge sind, die eigentlich überall verfügbar sind. Beziehungsweise da ist dann die App auch nett, wenn du irgendwas nicht findest, dann bestraft sie dich ein bisschen mit Worten, aber lässt dich eben weiterspielen. Aber mir war wichtig, dass man den Anfang des Spiels draußen oder drinnen, also in fast allen Situationen spielen kann. Im Laufe des Spiels gibt es dann allerdings Sachen, wo es besser ist, die zu Hause oder drinnen zu spielen. Was erstaunlich gut auch funktioniert, ist im Supermarkt. Denn da gibt es so viele Sachen, mit denen man cheaten kann. Also weiß ich nicht, wenn ich eine Toilette suche, kann ich auch zum Klopapier rennen und mal schauen, ob da eine Abbildung ist. Oder so Bäume und Blumen gibt es ja im Supermarkt auch meistens. Also ich habe ganz oft auch das Spiel im Supermarkt getestet beim Einkaufen.
Aber dann erklär doch mal so ein bisschen, wie das funktioniert. Also die Bilder landen ja nicht wirklich im Spiel. Das war ja auch einer unter deinen Twitter-Nachrichten, dass jemand gesagt hat, oh, er war ganz enttäuscht, dass das Telefon, was er fotografiert hat, nicht wirklich im Spiel war, sondern du erkennst quasi Motive, oder? Oder die Software erkennt die Motive und checkt dann, ist es das der gesuchte Gegenstand oder nicht. Also du hast schon vorgefertigte Bilder, die dann im Spiel auftauchen. Das sind dann nicht die eigenen Sachen, die man fotografiert hat.
Genau, also das Ganze funktioniert ein bisschen wie so alte Text-Adventures. Da muss ich halt auch, sage ich auch, ich nehme den Ast, tippe ich dann ein. Und dann nehme ich nicht den echten Ast, sondern das, was im Spiel ist. Also es wird einfach übersetzt sozusagen, wie so ein Befehl. Nur, dass ich das halt als Polaroid bekomme in dieser Spielwelt. Das Ganze, also ich hole mal ein bisschen aus. Apple hat vor 3 Jahren Machine Learning Support für iPhone und iPad und ich glaube auch Mac eingeführt. Das heißt, man kann seitdem relativ bequem Machine Learning benutzen für Anwendungen, für Spiele auch, wobei ich das da noch nicht gesehen habe. Und vor einem Jahr haben sie mit dem Betriebssystem eingeführt, dass man diese Algorithmen auch selber erstellen kann auf dem Laptop. Oder auf dem Desktop. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich hake da jetzt ein. Ich nutze den besonderen Algorithmus von Apple, der Bilder erkennen kann und trainiere den selber für das Spiel. Und die ganze Sache ist so, Apple hat dann besondere Sache. Normalerweise brauchst du eigentlich irgendeinen Rechner von Amazon in der Cloud, um sowas zu trainieren und musst da Unmengen von Bildern reinfüttern und so. Apple hat aber, ich weiß gar nicht, wie sie es genau genannt haben, Differentialnetzwerk oder so gemacht. Das heißt, sie haben ein Netzwerk vortrainiert, um Bilder zu erkennen. Und was dieses generische vortrainierte Netzwerk kann, ist zum Beispiel, das weiß, was eine Kante ist oder eine Fläche oder eine Form oder so. Das kennt aber nicht eine Colaflasche. Und das Einzige, was man dann jetzt noch im Nachgang macht, ist eben Bilder von einer Colaflasche zu nehmen und Bilder von einem Hut und die reinzufüttern und dann plötzlich kann dieser Algorithmus eine Colaflasche und einen Hut erkennen, ohne dass man diesen ganzen Prozess machen muss, damit sozusagen der Algorithmus wie so ein Baby erstmal lernen muss, was ist eine Kante.
Okay, kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie bestehende Funktionen oder Physik-Engine in Unity oder sowas, dass man sagt, das muss man quasi nicht mehr von Hand machen, das weiß einfach, da ist irgendwie eine Hit-Collision, da ist eine Oberfläche, das ist irgendwie rutschig, aber man muss dann halt noch speziell Sachen dazufügen, die man dann im Detail haben will. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so Teile von einer Engine, die man vornutzt?
Ja, ein bisschen so ist es. Es ist halt plötzlich eine ganz andere Art, Spiele zu entwickeln, weil man eher mit einer Unbekannten arbeitet. Also es ist tatsächlich so, wie ein Haustier zu trainieren. Du wirst dann nicht sagen können, das Tier wird immer genau das machen, was ich ihm sage. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind, wenn du es gut machst, ein Tier gut trainierst, sind halt hoch, dass das Tier dir folgt. Und das ist ein wirklich ganz interessanter Prozess, als Spieleentwickler solche neuen technischen Möglichkeiten zu nutzen, weil du anders rangehen musst. Es ist vielleicht ist es wie Kochen, könnte ich sagen. Ein Kochen ohne Anleitung, du weißt nicht genau, du musst das alles nach Gefühl machen. Ich gebe jetzt mal 3 Bilder von einer Colaflasche rein und jetzt den Hut, den fotografiere ich mal von oben und von der Seite. Ah, vielleicht sollte ich noch eine Melone, also Hutmelone fotografieren und jetzt irgendwas, was halt gar nicht aussieht wie ein Hut, um den Algorithmus davon abzugrenzen. Und es ist wirklich interessant, so über die Zeit rauszukriegen, welche Ingredienzen muss ich hier reintun, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen. Und man wird immer auch mal wieder überrascht von den Algorithmen.
Aber das heißt, die Software bei dir hat jetzt eben diese zusätzliche Trainingseinheiten bekommen, so genau, wie du es vergleichst hast mit einem Tier. Also du gibst jetzt quasi den fertig trainierten Hund in die Welt hinaus. Ja, also Polarize ist jetzt quasi der trainierte Hund, aber ob er den Trick dann ausführt, wenn ich ihm das Leckerli zeige, das ist jetzt nicht so ganz klar. Ja, verstehe.
Genau, und es ist wirklich auch interessant, so diesen Algorithmus dann kennenzulernen und zu merken, okay, wann geht er denn fehl? Wo lässt er sich austricksen und wo lässt er sich nicht austricksen? Es ist manchmal sehr banal, wie die Zoom-Stufe sozusagen, ich fotografiere meine Hand, wenn die voll bildmäßig ist, dann erkennt das, und wenn ich sie weiter weghalte, erkennt das nicht. Und da kann man natürlich beliebig lange dran rumfallen und ausprobieren, aber es ist halt keine exakte Wissenschaft, wie das ist normalerweise ist, wenn ich einen Algorithmus schreibe für ein Spiel.
Aber der lernt jetzt nicht weiter, oder? Also in dem Moment, wo die Software jetzt bei mir auf dem Smartphone ist, bleibt die so, wie sie ist. Die lernt jetzt nicht noch dazu.
Das ist ein generelles Ding, was ich ansprechen sollte, das ist die Privacy. Also durch das System von Apple sind halt auch diese Netzwerke, die Bilderkennung machen, sehr, sehr klein. Das heißt, alles kann auf dem iPhone oder dem iPad selbst laufen. Es wird nichts in die Cloud geschickt. Das heißt, es ist ein abgeschlossenes System. Ich kriege auch nicht mit, welche Bilder die Leute fotografieren. Das wäre ja auch
ganz wichtig,
ein krasses Leak. sondern alles bleibt auf dem Gerät und wird nur verwendet. Ich freue mich natürlich immer, wenn jemand sagt, hey, ich habe hier die Milchflasche fotografiert, das hat es nicht erkannt, ich schicke dir mal das Bild, dann kannst du damit weiter trainieren. Also gerade so falsche False Positives und False Negatives, die ich dann als Bild bekomme, die kann ich nutzen, um die App zu verbessern. Und
das in ist auch einem durchaus, Update dann aber halt.
Genau, das ist auch durchaus ein Ding, was ich jetzt weiter mache, so Feedback einzuführen. Im Grunde war die ganze Entwicklung schon eine Gratwanderung, weil du weißt halt, dein System ist nicht perfekt. Das kann gar nicht perfekt sein. Und die Frage ist immer, in welche Richtung fällst du und wie reagierst du da drauf?
Also, ja, wollte ich jetzt gerade fragen, wie machst du das denn jetzt? Also wenn, man muss ja zum Beispiel ganz am Anfang eine Hand fotografieren, was hast du da für Schleifen eingebunden, falls diese Hand nicht erkannt wird? Weil du ja, wie du gerade schon beschrieben hast, kann es ja durchaus sein, dass man als Benutzerin das Gefühl hat, das ist doch richtig, warum geht's jetzt nicht weiter? Wie reagiert da die Software drauf?
Also ich habe mich bemüht, dass die Reaktionen im Spiel, damit es nicht langweilig wird, unterschiedlich ausfallen darauf, auf negative Dinge. Am Anfang des Spiels versuche ich eher klar zu machen, ja, du machst hier Fotos, probier es vielleicht mal aus einer anderen Perspektive, geh mal weiter weg oder näher ran oder such was, ein anderes Objekt, was ähnlich aussieht. Später im Spiel versuche ich dann mehr in der Spielwelt zu bleiben und darauf zu reagieren. Aber es ist ein schmaler Grat, es hängt auch immer davon ab, also manche der Objekte werden zuverlässiger erkannt, andere weniger. Es gibt zum Beispiel, ganz am Anfang hatte ich den alten Maniac-Menschen-Trick, eine verschlossene Tür, was mache ich? Ich schaue unter die Fußmatte. Und dann habe ich gemerkt, eine Fußmatte kann ich in dieses Spiel nicht einbauen, denn wie sieht denn eine Fußmatte aus für einen Algorithmus? Wie ein Rechteck. Und Rechtecke gibt es in unserer zivilisierten Welt einfach sehr, sehr viele. Das heißt, ich kann gar nicht erkennen, was eine Fußmatte ist. Das geht einfach nicht.
Dafür klar, jeder Bildschirm, der abfotografiert wäre quasi dann auch eine Fußmatte oder so. Ja.
Genau. Also wie gehe ich damit um, hast du gefragt. Und es ist so, dass ich tatsächlich am Anfang sehr stark versuche, darauf hinzuweisen, also die Kreativität ein bisschen rauszulocken aus dem Spieler und ihm zu sagen, ja, probier mal was anderes aus. Das ist generell, glaube ich, ein ganz guter Tipp, wenn man spielen will, weil es den Spaß steigert. Also erstens ist es gut, wenn man sich bewegt. Ich habe das oft beobachtet, dass Spieler am Anfang halt irgendwo sitzen und dann das erste Foto machen, das zweite, das dritte und irgendwann merken sie, okay, das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt muss ich mal aufstehen. Das heißt, das ist, glaube ich, ganz gut. Und wenn man versucht, kreativ Lösungen zu finden. Also eine der schönsten Sachen war, wo dann eine Freundin von mir das Spiel getestet hat und dann durch die ganze Küche gerannt ist und Sachen zusammengesammelt hat mit einer anderen Freundin und die hat sie dann an der Tür gehalten und dann haben sie ein Foto gemacht. Also man kann viel einfach ausprobieren und es lohnt sich immer halt zu versuchen, was zu finden. Was könnte der Algorithmus denken, dass das zum Beispiel aussieht wie ein Messer?
Ja, das macht auch total Spaß, weil man fühlt sich so leicht überlegen gegenüber dieser KI. Wenn man dann irgendwie dem weiß gemacht hat, diesem kleinen Taschencomputer, dass das jetzt wirklich eine Karotte und ein Schlüssel war oder so. Ja, ging mir ganz genauso. Also es war durchaus ein großer Spaß dabei, zu überlegen, ich bin jetzt in einer Situation, es ist einfach nirgends ein Regenschirm. Was mache ich denn jetzt? Ja? Was könnte denn so aussehen? Ja. Ich finde es auch gut, dass es dann eben später im Spiel auch mehrere Alternativen gibt, also so Adventure-mäßig, dass ich dann halt die Wahl zwischen drei verschiedenen Türen habe oder sowas in der Art, weil dann irgendwas davon wird dann schon da sein oder auffinden.
Also ich habe immer drauf geguckt, also genau, Prioritäten setzen hatte ich ja gesagt. Ich habe, das Spiel ist so designt, es geht weiter. Also ich wollte die Leute nicht in Sackgassen
locken. Sackgassen,
Das ist natürlich ein Handel, den ich da mache, weil andere Leute sind gerade dadurch frustriert, weil die sagen, ja, ist ja wurscht, was ich tue. Nee, es ist in dem Spiel nie wurscht, was du tust, weil du wirst, wenn du clever bist oder engagiert, wirst du auf jeden Fall durch die Bilder belohnt. Die sind dann, selbst wenn die App weitergeht, fallen dann die Bilder oft weg. Beziehungsweise auch, was dann im Spiel passiert, dann ist der Ausgang vielleicht ein besserer. Also es gab eine Szene, die muss ich leider aus Zeitgründen jetzt rausstreichen, da wenn du da die bestimmte Sache nicht gefunden hast, dann bist du einfach im Dunkeln hocken geblieben und musstest im Dunkeln erstmal weiterspielen. Das ist jetzt gerade nicht drin. Es gibt ein paar Blocker bei Sachen, wo ich gesagt habe, okay, das sind Gegenstände, die hat jeder zur Verfügung. Zum Beispiel eine Hand. Selbst wenn du selber keine Hände hast, kennst du jemanden, der eine Hand hat. Wie gesagt, mit dem Internet kannst du es auch zur Not spielen.
Das heißt, du bist aber schon sehr mechanisch quasi an dieses Spiel rangegangen, weil die Grundidee zum Spiel entstand über die Interesse daran, diese Bibliotheken, oder kann man das Bibliotheken nennen, über diese Algorithmen heranzugehen, oder? Ja. Eine andere Vorgehensweise als vielleicht sonst bei Spielen oder bei deiner Art.
Es war ganz interessant, weil das letzte Spiel, was wir gemacht hatten, One Button Travel, war ja ein Erzählspiel. Und eigentlich wollten wir diesmal kein Erzählspiel machen als Nachfolger. Und es gab dann verschiedene Ansätze, wie gehe ich denn mit so einem Algorithmus um? Und ich habe sehr schnell gemerkt, bei den Tests auch, ich muss den Spieler relativ viel führen, damit es mit dem heutigen Stand der Technik funktioniert. Wir sind nämlich einfach noch nicht so weit, also zumindest vielleicht Google, die sind bestimmt schon so weit, aber so als Endanwender sind wir einfach noch nicht so weit zu sagen, du kannst jetzt irgendwas fotografieren und es kommt irgendwas raus. Ich kann mit dem Algorithmus nicht alle Gegenstände in der Küche abbilden. Wenn ich das gekonnt hätte, dann hätte ich dem Spieler mehr Freiheit geben können. So ist es eine relativ geführte Erfahrung, wo der Spielspaß eher durch das kreative Umgehen mit dem Algorithmus dann funktioniert.
Ja. Wie schätzt du dir das denn so ein? Ich habe neulich mal einen Artikel oder Recherche betrieben für einen Artikel über künstliche Intelligenz. Also es gibt ja so Dota-Matches und LOL-Matches, wo dann eben Deep Learning passiert und die dann innerhalb von ein paar Stunden quasi zum Meisterlevel sich avancieren und auch wirklich Strategien und Techniken entwickeln. Du hast jetzt ja so ein bisschen da ja reingeschnuppert in dieses Machine Learning und in KI. Glaubst du denn, dass das die Spielewelt, also auch die größeren Spiele, AAA-Produktionen und so, maßgeblich verändern wird, dass da irgendwie ein großes Potenzial drin liegt, oder wird es eher so auf einer kleine Experimente- oder Spielereiebene passieren?
Das wird sicherlich einen Übergang geben, aber ich denke, das wird die Spiele so arg beeinflussen wie die ersten 3D-Programme oder überhaupt 3D-Programme. Also ich sehe das eher als Hilfsmittel, um Spiele zu machen. Es ist eine ganz andere Art, wie ich damit Spiele entwickle, aber es braucht halt noch einen Entwickler, der diese Prozesse steuert. Also ich denke schon, dass es breit Einzug halten wird, bestimmt auch in Bereichen, wo Leute es gar nicht merken. Also ich mache mal ein dämliches Beispiel. In Photoshop gibt es seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, noch nicht so lange die Funktion Fläche kontextbasiert füllen. Und früher war es halt so, ich mache ein Bild und dann habe ich da irgendwie ein Auto im Bild, was ich nicht haben möchte. Ich wollte den Baum fotografieren. Und dann muss ich das per Handarbeit ganz schwer rausretuschieren. Heutzutage mache ich da ein Rechteck drum und sage, Photoshop macht das Auto weg sozusagen. Und das wird auch durch Algorithmen gestützt. Also viel von dem wird sicherlich auch unsichtbar für den Spieler sein. Also ich kann mir auch gut vorstellen, Algorithmen zu trainieren, um Levels zu bauen. Also die ganze prozedurale Schiene wird sehr stark davon profitieren. Mich interessiert es halt gerade, die Sachen einzusetzen, die halt noch nicht eingesetzt wurden für Spiele. Mhm. Weil Apple hat es auch hauptsächlich für Apps eingesetzt. Also was sie auf der Keynote damals gezeigt haben, war zum Beispiel, ja, dann kann man so trainieren, dass man so Blumen erkennen kann. Mhm. Und tatsächlich kann man das machen. Und da gibt es ja auch viele Apps. Es gibt Naturbestimmungs-Apps, die sowas machen. Ich möchte halt immer gerne neue Technologien auch in Spiele für Spiele benutzen.
Wo waren denn da Grenzen, an die du gestoßen bist, wo du dachtest, das ist vielleicht schon weiter oder geschickter oder wo du dann wieder einen Schritt zurück bist oder irgendwo gegen eine Wand gelaufen bist?
Also ich hab es eigentlich gerade schon angedeutet. Also ich hatte zum Beispiel, es gibt eine Szene auf der Toilette. Mhm. Und meine erste Herangehensweise war zu sagen, okay, was gibt es, ich sage dem Spieler, du bist auf einer Toilette, mach mal was, so nach dem Motto. Und was gibt's auf einer Toilette? Es gibt Klopapier und es gibt ein Shampoo und es gibt ein Deo und es gibt Q-Tips und es gibt eine kleine Nagelschere und es gibt ein was weiß ich. Tausend Sachen gibt es auf einer Toilette. Und dann habe ich eben von allem so ein paar Bilder gemacht und die in einen Algorithmus geschmissen und den trainiert. Und er hat gar nichts erkannt. Weil es ihn überfordert hat. Also da muss man, glaube ich, dann schon sich einen Server mieten bei Google, um das hinzukriegen.
Also einfach von der Rechenleistung dann quasi, ja. Diese vielen verschiedenen Sachen gleichzeitig zuzuordnen zu einer Gruppe.
Naja, es ist halt wie einen Hund haben und sagen, okay, für die Show, die wir machen, trainiere ich jetzt 50 verschiedene Sachen. Hm. Das ist halt weitaus schwerer, als ihm jetzt 2 Sachen beizubringen oder 3.
Ja, aber jetzt einzeln abzufragen, erkenne eine Schere wäre jetzt kein Problem, aber halt in diesem Gesamtkontext,
genau, oder? Genau. Ja, okay. Man könnte auch sozusagen die Algorithmen einzeln trainieren und dann verketten und so weiter, aber wir sind halt noch nicht so weit, zumindest jetzt nicht im Anwenderbereich. Ich meine, das Machine Learning ist eine disruptive Technologie, da kann es halt in einem halben Jahr schon anders aussehen. Oder dann, wenn ihr Hörer jetzt dieses Interview hört, ist vielleicht schon wieder was Neues auf dem Markt, das weiß man nicht. Also das ist halt, das war jetzt auch eine schwierige Frage bei dem Spiel, wann veröffentliche ich das oder wann mache ich das überhaupt? Denn ich glaube, das Zeitfenster, wo das überhaupt Sinn ergibt, ist halt ein sehr kleines. Weil am Anfang ist die Technologie zu schlecht und dann ist der Zauber weg plötzlich. Und die Frage ist, wo ist das Fenster dazwischen, wo man dann sowas machen kann, wo es interessant und lustig und spaßig ist.
Mhm. In dieser Shadow Drop, also du sagst, ich meine, die Technologie ist ja dann, wenn man jetzt weiß, wie es funktioniert, könnte man es quasi nachmachen, aber so schnell, ich meine, du hast ja jetzt auch viel Zeit wahrscheinlich da rein investiert, diese Learnings zu machen. Also so hoppla die hopp wäre das jetzt auch nicht machbar gewesen, oder?
Es ist manchmal erstaunlich, wie die Klone das schaffen. Es ist tatsächlich, ich habe es tatsächlich falsch eingeschätzt auch. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, was hinzukriegen. Mit dieser Technik, was man schon veröffentlichen kann. Also es wurde halt klar, dass man die Story zur Führung braucht und das hat eigentlich die Hauptzeit gebraucht an Entwicklungszeit, damit das irgendwie alles zusammenhängt und sich nicht total willkürlich anfühlt.
Ja. Jetzt basiert es ja auf Apples Technologie. Ihr seid ja eh auch hauptsächlich iOS-Entwickler, aber wer jetzt mit anderen Smartphones im Prinzip schon auch machbar, oder? Wenn es da ähnliche Libraries gibt, aber das zu portieren wäre wahrscheinlich dann ein größerer Aufwand.
Es zu portieren ist ein größerer Aufwand. Ich denke, es ist machbar. Wie gesagt, die Apple-Sachen sind halt sehr, sehr klein. Deswegen ist die App auch relativ klein. Auch danke nochmal an Dom dafür, der auch nochmal viel rausgeschmissen hat, was man nicht in der App braucht an Framework-Kram. Ich bin mir halt nicht sicher, ob du es on-device machen kannst, weil es sind halt viele Netzwerke, die ich extra trainiert habe, oder ob du was in die Cloud schicken musst. Und das möchte ich nicht.
Weil und dann ist wieder Privacy-Problem.
Genau, das sind sensible Daten, die man da benutzt. Also gerade ein Schlüssel fotografieren kann halt problematisch sein, wenn das jemand anderer sieht. Wenn das auf meinem Telefon bleibt, ist das unproblematisch. Beziehungsweise ich lösche die meisten Bilder auch gleich wieder.
Hm. Jetzt ist es unter dem Label Monkeybox rausgekommen. Also ihr seid ja die Coding Monkeys. Was ist denn jetzt die Monkeybox Nummer 1? Weil das Spiel kommt so mit diesem Titel Monkeybox Nummer 1 Polarized raus. Was ist die Monkeybox?
Also es gibt da vielleicht zwei Vergleiche. Du hast ja ein unterschiedliches Publikum. Für die Brettspieler ist der Vergleich vielleicht Alea.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe gerade überlegt, vergleiche ich es jetzt mit Alea, aber das blicken dann vielleicht manche nicht. Sehr schön. Gleicher Gedanke.
Nicht, ja. Für die Nicht-Brettspieler vielleicht Black Mirror. Das heißt, wir wollen da so eine Reihe machen von eher kleineren Sachen, die man vielleicht in einem halben Jahr entwickeln kann, die experimentell sein können, einfach bloß so ein Spaßding, neue Controls zeigen, weirde Ideen, Casual-Kram, einfach da, wo man sich nicht die Gedanken macht, die man sich normalerweise so als Entwickler macht. Dieses nächste Spiel muss die Firma tragen und das muss jetzt das Größte der Welt sein und so, sondern ein kleines Experimentierfeld aufzumachen, wo man eben Dinge ausprobieren kann. Und da freue ich mich schon super drauf, dass wir das jetzt tun, weil es ist sehr leicht, sich ein bisschen zu verzetteln. Ich meine, ich sitze ja noch an einem anderen Spiel seit mehreren Jahren, was auch irgendwann rauskommen wird, was aber halt so groß geworden ist als Projekt, dass wir es halt noch nicht geschafft haben.
Ja, dann tut's gut, so kleinere Sachen rauszuhauen, die dann auch mal bewusst mit diesem Label, es ist etwas Kleineres, rauskommen.
Ja, und ich glaube auch, das ist ja eigentlich auch was man als Mobile-Spieler ganz gern mal hat. So ein kleiner Snack für zwischendurch, der jetzt nicht ewig, also weiß ich nicht, wenn ich lange meine Aufmerksamkeit binden will, dann kann ich auch ein Death Stranding holen, dann bin ich 150 Stunden beschäftigt, ich persönlich. aber vielleicht habe ich auch mal was Bock für so einen kleinen Nachmittag oder so. Genau, und da fällt jetzt das Polarized genau rein, weil das kann man eigentlich am Stück durchspielen, hat so Spielfilmlänge ungefähr.
Ja, je nachdem, ob man halt die Gegenstände bei sich in der Gegend hat oder ob man kurz pausieren muss, um irgendwo hinzulaufen, dauert es dann auch mal eine halbe Stunde länger. Aber kann man es denn mehrmals durchspielen, weil es unterschiedliche Wege oder Möglichkeiten gibt?
Also es gibt ein paar versteckte Stellen, die ganz wenige Leute nur entdecken. Die Story ändert sich teilweise, aber nicht vom Grundprinzip. Es gibt auch ein paar Easter Eggs. Das heißt, wenn ich es durchgespielt habe, dann gibt es so einen kleinen Hinweis an andere Spieler, den man sozusagen weitergeben kann und dann einem Freund sagen kann, mach mal das. Und der kann dann ein Easter Egg entdecken.
Ja, cool.
Genau, was super viel Spaß macht, das kann ich empfehlen, ist andere Leute spielen und dabei sein. Einfach mitlaufen, auf welche Ideen die kommen und so, das ist manchmal wirklich sehr, sehr lustig. Und ansonsten, mich freut halt auch der Aspekt, dass es ein Bewegungsspiel ist, was gar nicht geplant war. Aber so durch die Wohnung mal rumrennen, sich Sachen angucken, also man kann halt auch aktiv werden bei dem Teil.
Ja, also wie du gesagt hast, dieser Ansatz, da eine andere Art von Controller zu entdecken oder zu finden, hat ja wirklich funktioniert. Ich meine, Pokémon Go nutzt es ja natürlich sehr prominent, da musst du ja quasi raus wegen GPS, aber hier ist es ja nicht GPS-basiert, sondern der Inhalt zwingt dich quasi dazu, zu gewissen anderen Orten zu laufen, und aber nicht zu bestimmten Orten, sondern je nachdem, wo halt bei dir dieser Gegenstand zu finden ist, oder man cheatet halt rum. Also ich finde gerade diese Vermischung aus beidem, dass man dann halt doch einfach über eine Google-Bildersuche das dann vercheaten kann, finde ich genauso sympathisch wie Leute, die sich dann in Fake-GPS aufmachen, um Pokémon zu spielen.
Ja, also ist alles drin, darf man alles. Wollte da nicht.
Was ich mir überlegt habe, hattest du mal überlegt noch, dass man eigene Fotos aus seiner Fotodatenbank quasi hochschicken kann? Weil man kann ja nicht auf seinem eigenen Device was abfotografieren, wenn man jetzt nur mit dem Smartphone unterwegs ist, dass man quasi sagt, ich habe schon ein Foto gemacht, was da passen würde.
Okay. Das ist ja ein interessanter Gedanke.
Weil das ist also mir im Zug nämlich aufgekommen, die Idee. So, okay. Das habe ich schon gemacht, das Foto. Habe ich gestern irgendwie einen Briefkasten fotografiert oder was? Das könnte ich jetzt quasi zeigen. Aber das ging dann nicht, weil ich kann ja nur auf einem anderen Device quasi Fotos abfotografieren.
Das ist interessant. Es bricht ein bisschen die Metapher, aber die Metapher wandelt sich eh im Spiel. Das ist ganz interessant, weil man irgendwann mit dem Protagonisten verschmilzt, mehr oder weniger. Und anfangs ist es eher getrennt. Ja, es ist interessant. Ich glaube, ich hatte diesen Impuls auch einmal, oh, wenn ich da jetzt rankäme. Es ist halt so ein Pro-User-Feature. Wie vermittle ich das? Was ich auch zum Beispiel sehr schade ist, finde, ist, früher war es so ganz simpel, aus Apps raus was zu twittern oder zu Facebooken. Das ist mittlerweile sehr schwierig geworden, das in Apps einzubauen. Ja.
Dass man da quasi ist noch
nicht drin.
Zeigt, was man da gerade gefunden hat. Ja.
Genau, was man da gerade fotografiert. Lustig ist. Aber man kann ja immer Screenshots machen. Auf dem Device.
Genau, die man aber dann wiederum nicht selber verwenden kann. Also Leute, wenn ihr Polarized spielt, auf jeden Fall ein zweites Device in der Nähe haben, um brav zu cheaten. Ihr habt es gehört, Marcel erlaubt sogar.
Mit zwei Spiegeln geht's auch, dann kannst du... Nee.
Mit zwei Spiegeln.
Nee.
Also Polarized im App Store ist iOS exklusiv, wird es auch bleiben, so wie es jetzt momentan klang?
Voraussichtlich, ja. Also sagen wir mal so, die Technik schreitet voran. Wahrscheinlich könnte man das irgendwann mal portieren, aber es gibt jetzt noch keine Pläne.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht mit eurer Monkey Box und vor allem eben auch, wie du gesagt hast, wo diese ganze Machine Learning Geschichte hingeht. Also das finde ich einen super spannenden Aspekt, der, glaube ich, da bin ich ganz bei dir, auch die Spielelandschaft komplett verändern wird und gar nicht mal so sehr für die...
So vielfältig kann er die verändern.
Weil es wird halt auf sehr subtile Art, glaube ich, dann auch spürbar sein, dass halt eben nicht die Gegner einfach nur stärker werden oder besser treffen, sondern dass halt wirklich auch das Spielerlebnis quasi sich deinem Spielstil anpassen kann, je nachdem, wie halt diese Technik dann eingesetzt wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Da
gibt's auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten. Ich wurde übrigens gefragt, warum das Spiel nicht für einen Mac erscheint. Aber
wie denn?
Das habe ich dann auch gefragt, ob du da dein iMac durch die Gegend tragen willst mit der Webcam, aber gut.
Naja, gehen wird es ja mit der Webcam, aber das wäre, glaube ich, wird noch weirder aussehen, wenn man irgendwelche Stromkästen außen fotografiert mit dem Mac in der Hand.
Das wäre schon wieder wert.
Ja, das will ich sehen, genau. Also wenn ihr das auf dem Mac spielen wollt, dann gebt Marcel Bescheid. Wann kann man mit der nächsten Monkey-Box rechnen? Also habt ihr schon eine konkrete Idee oder ist das jetzt erstmal nur so ein Label?
Ja, Dominik hat sich ja aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, er möchte zwei im Jahr haben. Ich halte das für realistisch, aber es ist steht noch nicht ganz fest, weil wir ja auch noch unser großes Projekt haben, an dem wir arbeiten und da gehen die Prioritäten dann immer so hin und her, je nach Gemütslage. Also mich würde das sehr freuen, dieses Jahr noch ein zweites zu sehen. Lassen wir uns überraschen.
Das machen wir. Dann vielen Dank für die Einblicke im doppelten Sinne in die spannende Welt von Polarized und Machine Learning und diesen wunderbaren Tresurvergleich, den kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt denke ich die ganze Zeit, ich habe ein trainiertes Hündchen vor mir, wenn ich dieses Spiel spiele.
Ja, vielen Dank für die Einladung und viel Spaß noch weiter mit Inside Moin.
Danke dir. Und wenn ihr mehr von Marcel hören wollt, die Coding Monkeys haben auch einen eigenen Podcast, kennt ihr wahrscheinlich eh schon. Da könnt ihr auch mal reinhören. Da habt ihr bestimmt auch noch mal ausführlich drüber gesprochen, oder? Über das Projekt.
Die Folge ist tatsächlich noch nicht aufgenommen, aber wird jetzt auch erscheinen. Ich schätze mal, wenn die hier rauskommt, ist auch die andere schon da. Ist unsere 400. Folge übrigens. Also kleiner Geburtstag cool. Auch. Fanboys.
Dann herzlichen Glückwunsch, Grüße an Dom an der Stelle und an alle anderen noch und wir hören uns demnächst wieder.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.